Der Gottesdienstleiterin versichert, ob ich auch ohne Sakko angesichts der doch etwas warmen Temperaturen stehen darf, und ich habe Freifahrtschein gekriegt. Ich möchte Sie gerne grüßen, wie ich das in unserer evangelischen Kirche, zu der ich normalerweise gehöre, am Beginn einer Predigt tun. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist etwas mehr als 10 Jahre her, dass der Nachrichtentechniker Walter Wolfgang Prikopil ein 10-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule entführt hat und mehr als 8 Jahre im Keller seines Hauses gefangen gehalten hat. Am 23. August 2006 gelang Natascha Kampusch die Flucht, und die österreichische Kriminalgeschichte war um einen dramatischen Fall reicher. Natürlich hat der Fall Kampusch auch reichlich Stoff für die Medien geboten. So titelte der Kurier vor ziemlich genau einem Jahr Geschäfte, Gerüchte, Geheimnisse und stellte fest, ein Jahr danach sind noch immer viele Fragen offen. Wenn wir ein weiteres Jahr zurückgehen, am 15. Oktober 2006 war im Kurier zu lesen, Natascha Kampusch, das Profil ihrer Persönlichkeit. Und da stand zu lesen, wie es in ihrer Seele aussieht, kann man nur erahnen. Psychologen sprechen von einer Puzzle-Persönlichkeit, eloquent und stark, wenn es die Situation verlangt, und im nächsten Moment ungezogen bis verletzend. Respekt und simple Normalität ist das, was Natascha Kampusch jetzt am meisten brauchen würde. Stattdessen herrscht um sie herum eine Atmosphäre des Voyeurismus und des blanken Kommerzes. Und das haben wir ja alle reichlich miterlebt durch die diversen Medien. Natascha Kampusch ist einer der seltenen Fälle, wo die Öffentlichkeit ein besonderes Interesse für das Opfer gezeigt hat. Normalerweise interessiert ja eher der Täter, wenn man zum Beispiel einen Krimi schaut. Der Täter ist interessant, um dem auf die Spur zu kommen. Warum hat er das getan? Was für eine Persönlichkeit ist er oder selbstverständlich auch sie? Der Täter im Fall Kampusch, Wolfgang Prikopil, hat sich auf seine Weise der Befragung entzogen. Vielleicht hat sich auch aus diesem Grund das Interesse eher auf das Opfer konzentriert, das ja noch dazu überlebt hat. Inzwischen ist der Fall Kampusch schon fast wieder aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit entschwunden. Man kann Natascha jetzt sogar als TV-Moderatorin sehen und sich davon überzeugen, dass in ihr Leben so etwas wie Normalität wieder eingekehrt ist, wenn das überhaupt möglich ist, und wer von uns würde ihr das nicht gönnen. Dafür gibt's neue spektakuläre Kriminalfälle, etwa den Fall Amstetten mit Josef Fritzl als Täter oder als mutmaßlichen Täter, muss man ja sagen, korrekterweise. 24 Jahre hat dieser Mann seine eigene Tochter gefangen gehalten und nach eigenen Aussagen bis zu dreimal wöchentlich vergewaltigt. Das sind so rund 3000 Vergewaltigungen. 7 Kinder hat er auf diese Weise gezeugt, und speziell eines dieser Kinder, Kerstin, hat das grausame Verbrechen überhaupt erst ans Licht gebracht durch ihre schwere Erkrankung und Einlieferung ins Krankenhaus. Und einer der, ja vielleicht sogar das grausamste Verbrechen der österreichischen Kriminalgeschichte ist so ans Licht gekommen. Nach dem Aufwachen aus dem Tiefschlaf soll Kerstin auf die Worte des Arztes, Hallo Kerstin, geantwortet haben, Hallo neues Leben. Und wer wissen möchte, was Kerstin in diesem neuen Leben gerne tun will, der erfährt, wieder durch die Medien natürlich, sie will unbedingt ein Konzert von Popstar Robbie Williams besuchen und einmal im Leben auf einem Schiff fahren. Und da würde ich auch wieder sagen, es sei ihr von Herzen gegönnt, nach all dem, was sie mitmachen musste. Und auch ihre Geschwister können wir nur mit den besten Wünschen begleiten in ihr neues Leben, wie der Kurier gestern getitelt hat, jetzt wo die Kinder dann wieder in die Schule gehen sollen und ein einigermaßen normales Leben führen sollen, wenn die Öffentlichkeit und die Medien das überhaupt zulassen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wesentlich mehr interessiert uns doch, was einen Menschen wie Josef Fritzl zu einer solchen Wahnsinnstat bringen kann. Der Täter ist interessanter als das Opfer. Ein Fall, wo das Opfer vielleicht noch besonderes Interesse erfahren hat, ist der Eismann Ötzi. Inzwischen ist ja geklärt, wie er ums Leben gekommen ist, nämlich durch einen tödlichen Pfeil. Ja, und damit erwächst natürlich auch wieder das Interesse für den Täter und für sein Motiv. Warum hat er den Ötzi da oben auf dem Gletscher zur Strecke gebracht? Bei Kriminalfällen schlägt in solchen Situationen die Stunde des Profilers. Der Profiler, er erstellt ein charakteristisches Erscheinungsbild, ein Persönlichkeitsbild eines Straftäters, eines unter Umständen auch noch unbekannten Straftäters, wenn man ihm noch nicht auf die Spur gekommen ist. Was muss das für ein Mensch sein, der so oder so handelt? Auch die psychiatrischen Sachverständigen sind gefragt. In welchem Gemütszustand hat sich der Täter zum Zeitpunkt der Tat befunden? War er in einer Ausnahmesituation? Oder war die ganze Sache eiskalt kalkuliert? Können ja, müssen mildernde Umstände geltend gemacht werden? Wie schuldfähig, wie zurechnungsfähig? Zurechnungsfähig, dass man ihm etwas auch zurechnen kann. Ist der Täter oder die Täterin gewesen? Keine Sorge, Sie sind nicht in einer kriminalpsychologischen Vorlesung gelandet, sondern schon in einem Gottesdienst. Und ich möchte noch einmal auf einen Kriminalfall zu sprechen kommen, auf den ersten Kriminalfall der Menschheitsgeschichte. Und ich möchte Sie mitnehmen an den ersten Tatort. Dieser erste Kriminalfall ist so etwas wie ein Prototyp des menschlichen Verbrechens überhaupt. Die ganze Urgeschichte der Bibel, also so die ersten 11 Kapitel im ersten Buch Mose, sind ja so etwas wie die Ouvertüre zur Menschheitsgeschichte, wo all die Themen schon anklingen, die dann später im Einzelnen entfaltet werden. Dieser erste Kriminalfall der Menschheitsgeschichte, er lässt nicht nur ein Jahr danach, wie der Fall Kampusch, viele Fragen offen, trotz klarer Identifizierung des Täters. Und da in diesem Fall das Opfer auch nicht mehr befragt werden kann, richtet sich das Interesse automatisch auf den Täter. Jetzt aber möchte ich Ihnen die ganze Sache doch im Originaltext einmal vorlesen. Wir könnten sagen, im anhängigen Gerichtsprotokoll in 1. Mose 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingern. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Wehe, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt. Deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde herumirren. Kain sagte zum Herrn, die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei. Jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Not. Das ist also dieser erste Kriminalfall der Menschheitsgeschichte. Und Sie haben natürlich längst geahnt, dass ich eben diese Geschichte meine. Wir könnten ja mal versuchen, uns als Profiler zu betätigen, als Gutachter. Und diese Geschichte einmal unvoreingenommen zu betrachten, soweit das überhaupt möglich ist. War das ein eiskalter Mord? Oder befand sich Cain in einer Ausnahmesituation? Wie würden Sie das beurteilen? Was für ein Mensch war Cain? Was hat ihn dazu geführt oder vielleicht sogar verführt, seinen Bruder zu ermorden? War Cain ein gewalttätiger Mensch ganz grundsätzlich, der schnell zur Gewalt gegriffen hat? Oder hat er durchgedreht in diesem Moment? Finden wir irgendwo ein Indiz, ein Signal, irgendeinen Zipfel, den wir packen können, um besser zu verstehen, was da geschehen ist und vor allem, warum das geschehen ist? Denn das ist ja die spannende Frage, warum? Manchmal bietet der Beruf einen Anhaltspunkt. Cain war Ackermann, Landwirt. Abel war Hirte. Das heißt, Cain führte den Pflug, Abel war der, der die Waffe führte. Also der Beruf hilft uns nicht weiter. Dann spielt ja dieses Darbringen des Opfers eine Rolle. Vielleicht finden wir da einen Anhaltspunkt. Gott nahm Abels Opfer an. Wie das geschehen ist, wird nicht gesagt, ist offensichtlich auch nicht wesentlich. Cains Opfer dagegen hat Gott nicht angenommen. Das könnte bedeuten, dass Cain eine Frustration erlebt hat. Eine Zurückweisung als Erstgeborener. Und Cain war ja auch der, der das Opfer als Erster dargebracht hatte. Aus dieser Frustration, da kann schon einmal Demütigung, Zurückweisung, erlebte Zurückweisung resultieren. Und das führt nicht selten zu erhöhter Gewaltbereitschaft. Man muss sich nur umsehen unter jugendlichen Arbeitslosen, die sich vornehmlich rechtsradikalen Gruppierungen anschließen. Da spielt oft irgendeine große Frustration im Leben eine entscheidende Rolle. Spannende Frage. Warum nahm Gott Abels Opfer an und Cains Opfer nicht? Der Hebräerbrief führt uns auf eine Spur. Aus solchem Vertrauen brachte Abel Gott ein besseres Opfer als sein Bruder Cain. Denn weil Abel Gott vertraute, nahm Gott sein Opfer an und bestätigte damit, dass Abel vor ihm als gerecht bestehen konnte. Durch sein Vertrauen spricht er noch heute zu uns, obwohl er doch längst gestorben ist. Ergibt sich aus dieser Aussage, dass Cain Gott nicht vertraut hat? Warum hat er dann geopfert? Wollte er sich vielleicht Gottes Wohlwollen erkaufen? Das ist ja das Hauptmotiv aller Opferrituale in allen Kulturen, die Götter zu beschwichtigen und freundlich zu stimmen. Wie es in eines Menschen Seele aussieht, lässt sich nur erahnen, hieß es beim Fall Kampusch. Es lässt sich auch kaum erahnen, was sich in der Seele eines Cain abgespielt hat. Worin lag der Unterschied zwischen Cains Opfer und dem Opfer von Abel? Man könnte es vielleicht so sagen, ich sage gleich dazu, der Satz stammt nicht von mir. Abel gab das Erste und Beste, Cain gab das Erstbeste. Die Gabe der Erstlingsfrucht hat ja die Bedeutung gehabt, dass das Ganze im Grunde Gott gehört und Gott geweiht wird. Darum hat man von den ersten Tieren, die geboren worden sind aus der Herde, das Erste Gott geopfert oder die ersten Früchte des Feldes. An und für sich auch der erste Mensch, der geboren wurde, gehörte Gott. Aber da wurde Ersatz dafür geschaffen, dass kein Menschenopfer dargebracht werden musste. Das war bei den Israeliten nicht üblich, im Gegensatz zu den anderen Völkern. Also eine Weihe des Ganzen. Alles gehört Gott. Und wer das Erste und das Beste gibt, der stellt die Beziehung zu Gott in den Vordergrund. Das Erste und Beste soll dir gehören. War es kein, der Gott das Erstbeste gab, also etwas, wie es auch im Bibeltext steht, er nahm etwas, war es ihm nicht so sehr um die Gottesbeziehung zu tun, sondern vielmehr um sein eigenes Wohlergehen, sich irgendwie die Gunst Gottes halt zu erkaufen und so nach dem guten österreichischen Motto, hüft's nix, schaut's nix, ein Opfer darzubringen? Eine andere, vielleicht überraschende Hypothese. Es ging wie bei vielen Verbrechen um eine Frau. Welche Frau, fragen Sie jetzt mit Recht? Bisher ist nur Eva auf dem Plan. Und die hat sich anlässlich der Geburt von Kain deutlich positiv geäußert. Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Zu Abels Geburt schweigt Eva eher. Nur der Name sagt auch etwas. Abel, Hauch, Vergänglichkeit. Also fällt auch eine andere Vermutung flach, dass Abel das Muttersöhnchen gewesen sein könnte, von der Mutter verwöhnt und Kain den berühmten Entthronungskomplex erlebt hat. Auch Fehlanzeige. Es ging um eine Frau, aber nicht um Eva. Das will uns zumindest die syrische Schatzhöhle glaubhaft machen. Das ist eine Sammlung von Schriften aus der frühen syrischen Kirche. Und da gibt's folgende Geschichte. Sie, Eva, war schwanger und gebar den Kain samt seiner Schwester Lebuda. Dann ward sie abermals schwanger und gebar den Abel samt seiner Schwester Kelimat. Als die Kinder groß wurden, sprach Adam zu Eva, Kain soll Kelimat, die mit Abel geboren wird, heiraten, und Abel die mit Kain geborene Lebuda. Da sprach Kain zu seiner Mutter Eva, ich heirate meine Schwester, und Abel soll die seinige nehmen. Lebuda war nämlich schön. Als Adam diese Worte vernahm, ward er darüber sehr böse und sprach, es ist eine Gebotsübertretung, wenn du deine mit dir geborene Schwester heiratest. Nehmt euch aber von den Baumfrüchten und den jungen Schafen und besteigt den Gipfel des heiligen Berges, dann geht in die Schatzhöhle hinein, daher hat diese ganze Geschichte ihren Namen, und bringt dort eure Opfer dar. Betet dann vor Gott und verbindet euch hernach mit euren Weibern. Nachdem Adam, der erste Priester, mit seinen Söhnen Kain und Abel auf den Gipfel des Berges hinaufgegangen war, fuhr der Satan in Kain. Er solle seinen Bruder Abel wegen Lebuda töten, aber auch deswegen, weil sein Opfer von Gott verstoßen und nicht angenommen ward, während Abels Opfer angenommen wurde. Und Kain steigerte seinen Neid gegen seinen Bruder Abel noch weiter. Und als sie in die Ebene hinabstiegen, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und tötete ihn durch einen Schlag mit einem Feldstein. Sofort aber empfing er das Todesurteil. Und so war er alle seine Lebenstage in Bedrängnis und Gott vertrieb ihn ins Gefilde von Not. Dann nahm er seine Schwester mit und wohnte da selbst. Soweit dieser Bericht. Also, wie immer sind die Frauen an allem schuld. Und die Männer sind die eigentlichen Opfer. Wir Männer sind so, wie heißt es so schön, so zerbrechlich, wie heißt es beim Grönemeyer. Also wir Männer sind jedenfalls unheimlich arm und die Frauen sind an allem schuld. Aber ist das wirklich die richtige Erklärung? Oder ist das einfach eine nette Legende, die knifflige Fragen zum Schweigen bringen will? Etwa die berühmte Frage, woher denn Kain seine Frau nahm? Und Sie haben das sicher auch schon erlebt, dass Ihnen diese Frage gestellt wird. Woher haben die ihre Frauen genommen? Wir können nur sachlich feststellen, dass die Bibel sich über dieses Thema ausschweigt und nicht solche Legenden bringt. Einzig der Gedanke, dass der Satan in Kain fuhr und ihn zum Mord verführte, dieser Gedanke findet eine biblische Entsprechung. Bei Johannes heißt es in einem Brief, wir sollen nicht sein wie Kain, der vom Teufel stammte und seinen Bruder ermordete. Warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten schlecht waren, aber die seines Bruders gut. Hier wird also eine Frage beantwortet. Und zugleich tun sich neue Fragen auf. Wenn Satan als Verursacher zu nennen ist, welche Verantwortung hat dann Kain? Wie steht es mit seiner Schuldfähigkeit? Gib den schwarzen Peter weiter, schieb die Schuld doch anderen zu. Man kann dann die Schuld, wie es auch in der Geschichte vom Sündenfall geschehen ist, der Schlange zuweisen. Sie hat mich verführt, dass ich nahm und aß und so landet die Verantwortung letztlich dann sogar bei Gott, der alles geschaffen hat. Aber die Frage ist, wie steht's dann mit der Schuldfähigkeit des Menschen? Müssten ihm dann nicht zumindest mildernde Umstände geltend gemacht werden, wenn der Satan seine Hand im Spiel hat? Müsste ein gerechter Gott dann nicht Gnade vor Recht ergehen lassen und den eigentlichen Übeltäter, den Anstifter, verurteilen? Und damit sind wir, denke ich, beim entscheidenden Punkt dieser Geschichte angelangt. Denn die spannende Frage ist ja gar nicht so sehr, wie wir jetzt Kains Tat beurteilen oder verurteilen, sondern wie Gott zu den Dingen steht. Gott ist der wahre Profiler. Gott ist der wahre Gutachter. Was wir nur erahnen können, nämlich was in einem Menschen vorgeht, wie es in einem Menschen ausschaut, das sieht Gott glasklar. Er durchschaut die tiefsten menschlichen Bedürfnisse, Motive und Beweggründe. Er allein kann auch letztlich schuldig oder freisprechen. Noch einmal, warum hat Gott Abels Opfer angenommen und Kains Opfer nicht? Eine vorsichtige Antwort: Gott sieht zuerst auf den Opfernden und dann auf die Opfergabe. Gott sieht das, was wir nicht sehen, nämlich die Motive. Jetzt aber zu dem Mord. Wo kein Kläger, da kein Richter. Es gab keine Augenzeugen für die Tat. Aber es gibt einen Kläger. Die Stimme des Blutes deines Bruders, sie schreit zum Himmel. Laut dem Alttestamentler Gerhard von Rath handelt es sich um ein Zetergeschrei, um einen Appell an den Rechtsschutz, einen Anruf der höheren Instanz. Und es ist ein Prototyp. Die Stimme des Blutes aller unschuldig Getöteten schreit zu Gott seit den Zeiten Abels. Aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Simbabwe, aus den Hungerregionen der Dritten Welt. Aber auch die zahllosen unschuldig Getöteten, bevor sie überhaupt ins Leben gekommen sind. Wir können diese Schreie überhören. Wir können sie übertönen. Wir können die Ohren dafür verschließen. Davor verschließen, aber Gott hört sie. Und Gott stellt sich auf die Seite der Opfer. Auch wenn diese für uns nur Abel, Hauch, Vergänglichkeit sind. Gott stellt Kain zur Rede. Und Kain hat sich vor Gott zu verantworten. Er kann die Verantwortung nicht abschieben. Ich war ja nur ein Handlanger Satans. Ich bin nur ein Rädchen im Getriebe. Ich war bloß Befehlsempfänger. Wohl wird Satan an einigen Stellen als Verführer zur Sünde genannt, aber menschliches Verhalten wird damit nie entschuldigt. Das ist schon beim sogenannten Sündenfall so. Menschsein heißt verantwortlich sein. Jeder Mensch ist für sich und für sein Handeln unmittelbar vor Gott verantwortlich. Und Verantwortung für Gott heißt immer auch Verantwortung für den Mitmenschen. Wir haben uns nicht nur individuell vor Gott zu verantworten, sondern auch sozial. Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, schreibt Johannes, lautet, wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht sein wie Kain, der vom Teufel stammte und seinen Bruder ermordete. Warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten schlecht waren, aber die seines Bruders gut. Und dann schreibt Johannes weiter, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass in keinem Mörder ewiges Leben sein und bleiben kann. Christus gab sein Leben für uns hin, daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht, nun sieht er seinen Bruder notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihm, wie kann er dann behaupten, er liebe Gott? Das Individuelle, das Persönliche und das Soziale sind nicht voneinander zu trennen. Kain fragt frech und zynisch, soll ich den Hirten hüten? Soll ich der Hirte des Hirten sein? Und Gott sagt, jawohl. Kain ist verantwortlich. Und Gott hat ihn schon in der Episode zuvor auf diese Verantwortung hingewiesen. Die Sünde hat nach dir verlangen, du aber herrsche über sie. Lass dich nicht beherrschen. Wir sind auch verantwortlich für unsere Reaktion auf Unrecht oder auch auf vermeintliches Unrecht. Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Martin Luther hat es einmal so formuliert, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unseren Köpfen kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester auf unseren Köpfen bauen. Und so ist es auch mit der Sünde, die uns umlauert. Und dann heißt es, für Kain verflucht seist du. Wir dürfen das nicht emotional denken, sondern wir müssen das juristisch verstehen. Du stehst unter einem Fluch, übersetzt die gute Nachricht. Im Fluch wird die Verurteilung ausgesprochen und das Strafmaß wird festgelegt. Und was ganz interessant ist, der Blitzstrahl des Zornes Gottes trifft, wie übrigens schon nach dem Sündenfall, nicht den Schuldigen direkt, sondern fährt knapp neben ihm in den Boden. Wir könnten ja fragen, warum nicht gleich die Todesstrafe für den Mörder? Und Kain selbst ahnt ja, dass ihm das eigentlich hätte blühen müssen. Und er hat Angst, dass es ihm blühen würde, wenn schon nicht durch Gottes Hand, dann durch menschliche Lynchjustiz. Tötung ohne entsprechendes Gerichtsurteil ist das. Kain wird nicht zum Tode verurteilt, sondern Kain wird zum Leben verurteilt. Zum Leben jenseits von Eden. Kain muss mit seiner Tat leben. Die begangene Tat begleitet und bestimmt sein weiteres Leben. Schuld kann nie ungeschehen gemacht werden. Auch durch Vergebung wird Schuld nicht ungeschehen gemacht. Sie wirkt weiter. Von Kain wird es künftig heißen, brotlos, gottlos, heimatlos. Im Lande Not. Das Wort Not kann man übersetzen mit Vagabund, Umherirrender. Er wird selbst ein Umherirrender, ein Vagabund sein. Und sein Leben wird ein einziger Existenzkampf sein. Kain muss mit seiner Tat leben, aber er darf auch mit seiner Tat leben. Kain bekommt eine Chance auf Bewährung. Das Kainsmal, das er erhält, das bezeichnet Kain nicht nur als Mörder. In diesem Sinn wird der Ausdruck ja heute gebraucht, das Kainsmal als Abstempelung. Es ist vielmehr ein Schutzzeichen. Kain untersteht unmittelbar Gottes Gerichtsbarkeit und nicht der Gerichtsbarkeit eines Menschen. Und Gott hat nicht die Todesstrafe über ihn verhängt. Bei Wallenstein, Schillers Wallenstein, heißt es, das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Und tatsächlich der zunehmende Fortschritt der Menschheit, der in den folgenden Kapiteln in der Bibel beschrieben wird, entpuppt sich zunehmend als Fortschritt von Gott. Die böse Tat wird tatsächlich immer neues Böses gebären. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein, wenigstens von Gott her nicht. Denn es wirft schon etwas anderes seine Schatten voraus, in der Teilbegnadigung Kains. Eine Melodie klingt in dieser Ouvertüre der Menschheitsgeschichte an, die eben auch später zur Entfaltung kommen wird. Im Hebräerbrief haben wir es schon gehört. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat und zu dem reinigenden Blut, das anders als Abels Blut Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft. Das Blut Jesu wird dem Blut Abels gegenübergestellt. Abels Blut schreit nach Vergeltung. Jesu Blut redet besser als das Blut Abels. Es dient der Vergebung. Abels Blut klagt an. Die Folge ist Verurteilung mit der eventuellen Chance auf Bewährung. Jesu Blut rechtfertigt. Die Folge ist Freispruch. Die böse Tat muss nicht immer neu Böses gebären. Der Teufelskreis kann unterbrochen werden durch den, der dem Teufel die Macht genommen hat. Amen. Erlauben Sie mir noch einen Nachtrag. Der St. Pöltener Künstler Florian Nehrer hat den mutmaßlichen Schwerverbrecher Josef Fritzl, Fall Amstetten, er hat ihn in leuchtenden Farben porträtiert. Florian Nehrer hat neben Kunst, er war unter anderem 3 Jahre Assistent bei Hermann Nitsch, er hat auch katholische Theologie studiert. Und in einem Interview hat sich Nehrer zu den Motiven geäußert, die ihn zu diesem umstrittenen Gemälde eines Schwerverbrechers veranlasst haben. Und auf die Frage, welche Reaktionen möchten Sie mit Ihrem Bild von Josef Fritzl beim Betrachter auslösen, hat Nehrer geantwortet, Staunen. Ich möchte die Betrachter staunen machen, ob der unermesslichen Liebe Gottes zu uns Menschen. Dieses Versprechen löst dieses eine Bild alleine vielleicht nicht auf den ersten Blick ein, doch bei näherer Betrachtung der Beschäftigung mit meiner Arbeit kann man die Message, die ich vermitteln will, verstehen. Gott ist ein vergebender Gott. Selbst einem Fritzl, dem mutmaßlichen Inzestkerkermeister von Amstetten, kann Gott vergeben, wenn Fritzl auf tiefstem Grunde seines Herzens bereut und sein Leben ändert. Diese Zusage Gottes provoziert natürlich unseren irdischen Sinn für Gerechtigkeit. Soweit der Künstler und Theologe Florian Nehrer. Dem habe ich jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir das nächste Lied singen.